Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Stefan Hiene. Seine Aufwach-Quickies begleiten mich schon wirklich viele, viele Jahre und haben ja auch viel in mir bewegt. Und darum freue ich mich sehr auf das Gespräch heute. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist ja spiritueller Lehrer und Autor. Und es wird auch oft der Begriff Aufwachmediziner in deinem Zusammenhang verwendet. Was ist denn ein Aufwachmediziner?
Das habe ich nur mal erfunden. Das war eigentlich reiner Zufall. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, was das bedeutet. Ich habe einen Artikel von einer Schlafmedizinerin gelesen und die hat Tipps gegeben, wie Kinder besser einschlafen können. Und das war halt durch Vernachlässigung. Da habe ich mir gedacht, ja, das kann ja nicht sein, dass man im Jahr, weiß nicht was es war, 2015 oder so, sowas öffentlich sagen darf. Also man sollte immer später, wenn die Kinder schreien, immer möglichst später hingehen und dann möglichst gelangweilt tun. Die Autorin hat gar nicht verstanden, was sie damit über ihr eigenes Leben preisgegeben hat. Und da habe ich gemerkt, okay, also wenn das der Stand der Schlafmedizin ist, dann bin ich das Gegenteil. Aber das ist eigentlich mehr nur ein Spaß gewesen.
Ja, aber es zeigt ja ein bisschen was über die Gesellschaft, in der wir heute leben.
Ja, klar. Die Menschen sind verrückt. Wir leben in der Freiluftirrenanstalt, das ist so.
Okay.
Manche empfinden das als böse. Das ist nicht böse. Wir sind alle irre in der Irrenanstalt. Ist nicht schlimm. Das ist voll cool. Wenn das klar ist, dann nimmt man es vielleicht nicht mehr ganz so ernst.
Okay, und warum sind wir alle irre in einer Freiluftanstalt oder wie du das gerade gesagt hast?
Naja, das ist ja auch ganz einfach zu sehen. Jeder Psychologe und Psychiater kennt das auch. Die müssen ja immer diagnostizieren und die versuchen ja zu diagnostizieren, wo die Grenze ist. Ja, und manchmal schicken sie die wieder heim. Warum schicken sie die heim? Wenn sie keine Gefahr für sich und andere darstellen. Ja, das ist die Linie, die sozusagen die rote Linie, an der entschieden wird, na okay, der stellt eine Gefahr für sich dar, also sperren wir ein. Ah shit, der stellt eine Gefahr für andere dar, also sperren wir ein. Da gibt es ja nicht nur Psychiatrien, dafür gibt es ja auch Gefängnisse. Gefängnisse sind für die, die angeblich kein Problem haben, aber ein Problem haben. Weil sie machen ja was, was die Gesellschaft nicht cool findet oder andere Menschen nicht cool finden. Das heißt, wir sind ja schon schizophren, weil das kann ja gar nicht stimmen, dass jemand, der eingesperrt wird, normal ist. Zumindest, also ich meine damit nicht das gesellschaftlich akzeptierte Normal, sondern im Sinn von, ich habe ein cooles Leben, alles läuft gut bei mir, ist alles super. Nee, ich muss klauen, nee, ich muss einbrechen, nee, ich muss Drogen handeln, ich muss keine Ahnung was machen. Wobei das ja noch die Sachen sind, wo ich sagen würde, wegen mir kann jemand Drogen handeln. Weißt du, das ist mir wurscht, aber jetzt zum Beispiel halt jemand anders ermorden ist halt nicht cool. Und dann haben wir halt ein Gefängnis dafür. Und dann sagt man, ja, der muss ins Gefängnis, ja, warum nicht in die Psychiatrie? Also eigentlich müsste der in die Psychiatrie und das ist auch erwiesen und das ist überhaupt nicht böse. Wird ja gesellschaftlich auch vollkommen falsch gesehen. Das ist ja nicht böse, dass man sagt, der sollte in die Psychiatrie. Hängt nur von der Qualität der Psychiatrie ab. Wenn die gut ist, dann versteht die Psychiatrie, was längst erwiesen ist. Die haben einen Test gemacht, fällt mir jetzt gerade der Name nicht mehr ein, das heißt irgendwas mit Circle. Ah, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber die haben eine ganz tolle Frau, die selber traumatisiert ist, ist in den USA in Gefängnisse gegangen und hat einen Kreis, die Insassen von einem Hochsicherheitsgefängnis mussten sich im Kreis aufstellen. Und da hat sie Sätze aus ihrer Kindheit vorgelesen und hat gesagt, immer wenn du Ja sagen musst, wenn du den Satz bestätigen kannst, musst du einen Schritt in den Kreis reintreten. Also zum Beispiel haben dich deine Eltern geschlagen? Hast du zu wenig zu essen gehabt? Gab es ständig Streit? Lauter solche Sachen. Also haben die es halt so 20, 30, 40 Sachen aufgelistet und am Schluss standen alle im Kreis. Das heißt, am Anfang war das ein riesengroßes Ding und am Schluss standen alle innen. Ja, das ist doch offensichtlich, dass diejenigen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, die traumatisiertesten sind.
Ja.
Es ist nicht so schwer nachzuvollziehen und zu sehen. Und man entscheidet halt einfach nur ab einer bestimmten Grenze, da sagt man, okay, jetzt reicht's. Ab diesem Punkt kommst du in die Psychiatrie oder ab diesem Punkt kommst du ins Gefängnis. Ja, und nur weil du keine Gefahr für dich und andere bist, darfst du in der Freiheit bleiben. Ja, okay, was ist denn das für ein komisches Kriterium? Das heißt ja nicht, dass du keine an der Waffel hast. Das heißt ja nur, dass du halt bleiben darfst, da wo alle anderen auch sind. Und wir wissen ja gar nicht, was es ist. Also das kann ja genauso gut ein Freiluftgefängnis sein und wir kriegen es nicht mit, weil es zu groß ist. Ja. Und für mich ist es das. Es gibt ganz tolle dystopische Filme, wo Menschen plötzlich irgendwo aufwachen, wo sie nicht wissen, wo sie sind. Wurden sie hingefahren und dann sind sie jetzt irgendwie in so einem eingemauerten Ding und dann werden sie durch so verschiedene Herausforderungen geführt, ja. Und so kommt mir das hier eher vor, als so, naja, wir sind hier auf der Welt, im Universum, alles unendlich. Wir haben dann gleich die Vorstellungen, von was da draußen ist. Wir kennen noch nicht mal das hier. Wir wissen noch nicht mal, was das hier ist, aber wir haben schon Vorstellungen von draußen. Das ist auch übrigens eine psychiatrische Erkrankung. Ja,
Du hast.
das ist totale, wie nennt man das? Vollkommene Selbstüberschätzung. Ja. Also vollkommene Überheblichkeit. So überheblich kann ich gar nicht sein. Ich kann dir sagen, ich bin schon mal gereist, ich bin wohin gekommen. Das hat geklappt. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich kann dir nicht sagen, wie es weitergeht. Ich kann dir nicht sagen, was woanders ist. Ich kann dir nicht sagen, ob es da nicht vielleicht noch mehr gibt als das, was offiziell behauptet wird. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur überheblich sein und sagen, ach, Stefan, ich bitte dich, das ist doch allgemein bekannt. Ja, klar. Allgemein bekannt heißt nicht richtig. Und das ist Teil der Freiluftpsychiatrie und das ist einfach so aufgrund unserer Traumata. Wir sprechen, also viele sprechen über Trauma, als wäre es was Besonderes und das ist nicht der Fall. Das ist was vollkommen Allgemeingültiges und zwar für fast jeden Menschen.
Ja.
Es gibt keinen Menschen, der nicht traumatisiert ist. Es ist nur die Frage nach dem Grad der Traumatisierung. Und entsprechend dieses Grades sagt man halt, naja, du darfst noch draußen bleiben und der andere, der ist schwerer betroffen, der muss rein. Und das ist alles. Und das ist nichts gegen diese Menschen oder gegen uns. Das ist nichts Negatives. Das ist einfach nur zum Erkennen. Also, ja, krass, wir sind traumatisiert. Ist auch nicht als Opferrolle. Ja, ich habe ein Trauma. Du hast kein so schweres Trauma. Ich habe ein viel stärkeres. Nee, das ist einfach nur, hey, krass, in unserer Kindheit sind Dinge passiert, die waren nicht okay. Und die haben uns nachhaltig geprägt. Manches stärker, manches schwächer. Und das ist unser Zustand und in dem leben wir.
Und würdest du sagen, also oder von deinem Gefühl her, leben wir in einer besonders traumatisierten Gesellschaft? Du hast ja auch schon in anderen Bereichen der Welt gelebt. Hast du das da anders wahrgenommen?
Ja, aber ich würde nicht sagen, ja, jein, ein bisschen, aber das müsste ich mir jetzt auch ein bisschen zusammenfantasieren, weil ich keine allzu großen Unterschiede in den Gesellschaften festgestellt habe, in dem Sinn, dass ich sagen könnte, ja, was weiß ich, auf Zypern, da sind sie viel gewaltfreier und viel lieber und netter zu ihren Kindern. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich da teilweise eher das Gegenteil im Gefühl, so, das ist auch nicht so freundlich. Ja? Kinder haben es überall schwer. Kinder sind eigentlich der meist, wie soll man sagen, missachtetste Teil der Gesellschaft. Also der einfach, der, du, es bringt ja noch nicht mal, wenn man was sagt. Ja? Ich kann ja einen Vater sehen, der seine Tochter schlägt auf offener Straße. Da kann ich mutig sein und was sagen. Bringt es was? Wird der Vater deshalb reflektieren und sagen, oh, sehr gut, da ist ein komischer Typ. auf der Straße zu mir entgegenkommen. Der hat gesagt, du kannst doch nicht deine Tochter schlagen. Ab jetzt lasse ich das sein. Das funktioniert ja nicht über die Ratio.
Ja.
Das ist ja nichts Logisches. Ich kann ja nicht sagen, schau mal, wie würdest du dich denn fühlen als Kind? Da sagt er, nein, die muss es lernen. Der verändert nichts. Das ist einfach unwahrscheinlich. Die Veränderung muss von innen kommen.
Ja, das
Und da
wird
braucht man Willen dazu oder irgendwie so, also einen Wunsch dazu, einen Antrieb, ja.
Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie kann denn Veränderung stattfinden, wenn nicht
Durch
über...
Leid. Es ist scheiße, aber es ist so. Es gibt kein, solange nichts wehtut, gibt es ja auch keinen Grund, was zu verändern. Warum sollte ich? Wenn alles, also es ist ja so, Trauma funktioniert, oder Trauma führt zu Programmierungen. Also das heißt, Trauma heißt ja nichts anderes, wie ich lerne etwas über diese Welt. Ich lerne, so darf ich nicht sein, weil wenn ich so bin, werde ich nicht geliebt.
Ja.
Und das ist alles nicht bewusst. Also es das heißt nicht, dass ich da, mir da klar bin drüber, sondern es sind alles automatische Anpassungen. Und ich merke, okay, so wie ich bin, bin ich nicht willkommen. Also passe ich mich an. Und je nachdem, wie rebellisch ich bin oder wie anpassungsfähig, klappt es oder klappt es nicht. Und was war deine Frage nochmal?
Moment, jetzt bin ich selbst raus.
Sorry.
Oh, was war jetzt gerade meine Frage?
Genau, wie man das, wie man rauskommt aus dem Trauma?
Ja, ich glaube.
Oder? Das ist ja alles nichts Bewusstes. Ich
Ja,
habe gesagt, man
genau.
lernt nur durch Leid oder es gibt nur durch Leid, gibt es überhaupt die Chance, dass man beginnt zu reflektieren.
Ja.
Solange alles funktioniert und Trauma ist ja genau das, das ist eine Einrichtung in uns, damit wir funktionieren. Ja, es ist einfach nur, du musst überleben als Kind, das ist das Wichtigste. Du brauchst also deine primären Bezugspersonen und wenn die ziemlich scheiße drauf sind, dann versuchst du das, was sich die ganze Zeit falsch anfühlt, irgendwie zu integrieren. Und entweder drumherum zu schiffen oder Ausweichmöglichkeiten zu finden, was auch immer. Das heißt ja nicht, dass es richtig ist und dass es gut funktioniert, aber es funktioniert. Das ist ja das Wichtigste. Da gibt es auch Psychologen, die sagen, wenn du zum Beispiel als Traumabewältigungsstrategie Drogen nimmst, dann ist es ja ein erfolgreicher Versuch.
Ja.
Also man muss dir ja, man muss diese Menschen ja beglückwünschen, dass sie etwas gefunden haben, was ihnen erst einmal hilft. Dass es vielleicht mittel- bis langfristig nicht sehr hilfreich ist, ist eine andere Sache. Aber erstmal muss man sagen, das ist halt eine Folge des Traumas.
Ja.
Und erst wenn das nicht mehr funktioniert, das wissen auch viele, die zum Beispiel im Bereich der Sucht unterwegs sind, egal ob selber oder in der Behandlung. Im Englischen heißt es Rock Bottom. Also du musst erst so richtig auf den Arsch fallen. Ja? Also du musst wirklich merken, so wie bisher geht es nicht mehr. Wenn diese Erkenntnis nicht da ist, dann gibt es auch gar keinen Anlass, irgendetwas zu ändern. Und deswegen funktioniert echte Veränderung nur über ganz viel Leid. Und in der Phase befinden wir uns, das ist das Lustige, was ich mit den Spiris gemeinsam habe, aber ihnen wieder komplett und vollkommen widerspreche, weil alle labern nur vom Aufstieg. Ja, der Aufstieg geht durch die Hölle. In der Phase sind wir jetzt. Und das ist nicht ein gesamtgesellschaftlicher Aufstieg. Es ist ein Aufstieg von mehr Menschen als früher, weil mehr Leid da ist. Aber nicht alle werden deswegen aufsteigen oder werden es deswegen schaffen. Das ist krass, was wir erleben. Also wer die letzten 3, 4 Jahre schadlos überstanden hat, der hatte vorher schon eine Krise. Und zwar eine saftige. Und ich hatte die. Deswegen war das für mich nichts. Ich konnte das als Zirkus und als Entertainment-Programm beobachten. Es hat mich nicht berührt. Nicht wirklich. Manche Sachen haben mich berührt. In gewissen Teilen.
Ja.
Aber auch beim Rest war ich einfach Zuschauer von der Fernsehserie, weil ich wusste, was als nächstes kommt. Also für mich gab es immer schon einen Spoiler. Ich kannte den Spoiler schon vorher. Musste mir niemand sagen. Weil wenn du den Verstand kennst, wenn du weißt, wie dein Ego funktioniert, dann weißt du, was da draußen in der Welt passiert. Das kannst du schauen. Du brauchst nur hingucken. Bei dir selber. Wenn du dich kennst, kennst du die ganze Welt.
Was glaubst du denn, warum das gerade so extrem ist oder warum die letzten Jahre so extrem waren, was dazu geführt hat?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das können ja. Da gibt's, ach mein, da kommen die Astrologen mit Erklärungen, dann kommen die anderen mit irgendwelchen anderen Erklärungen, das ist mir relativ egal.
Hm.
Weil, also so lebe ich auch. Also du kannst dir immer die Frage stellen, ja, was hat jetzt dazu geführt, dass ich das in meinem Leben erleben muss? Das ist alles hypothetisch, ja. Das ist alles dann Fantasie und dann sagen wir, ah ja, das hat dazu geführt und der Grund und da habe ich es falsch gemacht und das habe ich nicht richtig gemacht. Es ist ja schon so. Warum soll ich darüber nachdenken, was dazu geführt hat? Was allgemein dazu führt, dass es so ist, wie es ist, ist immer unser Ego, ist der Verstand. Die Welt, die äußere Welt ist aus dem Ego aufgebaut, weil Menschen, die, wie formuliere ich das am besten? Sozusagen Menschen an Machtpositionen oder Menschen, die etwas zu entscheiden haben, sind alle im Ego. Alle. Also entscheidet das Ego. Und da kann ich diejenigen beruhigen, die nicht an Verschwörungstheorien glauben oder die sagen, oh, da darf man ja nicht, so weit darf man nicht gehen, braucht man gar nicht. Schau dir das Ego an. Wenn du das Ego kennst, dann weißt du, wie diese Welt funktioniert, vollkommen unabhängig davon, ob sich irgendjemand verschworen hat oder nicht. Da braucht sich keiner dafür verschwören, weil das Ego funktioniert als Verschwörung. Das Ego ist ja die Verschwörung gegen dich. Das ist ja der Witz an der Sache. Das checkt aber keiner.
Wie funktioniert denn das Ego?
Da gibt es einen geilen Film dazu, der heißt Revolver von Guy Ritchie. Könnte man sich gar nicht vorstellen, konnte ich gar nicht glauben. Für mich bester Film aller Zeiten. Da geht es den ganzen Film nur ums Ego und keiner checkt's. Das finde ich so geil. Deswegen ist der Film noch nicht mal in die Kinos gekommen. Der hat es noch nicht mal ins Kino geschafft. Obwohl er von Guy Ritchie ist und obwohl er aus meiner Sicht gut gemacht ist, er wirkt halt für den Verstand, der sich selbst nicht erkennen kann, wirkt er total wirr. Da denkst du, oh, was soll das? Diese ganzen Symbole, wer ist Mr. Gold? Wer sind die zwei Typen, die ihn retten wollen, ihn aber erpressen? Was soll der Scheiß? Was ist die Szene im Fahrstuhl, wo er mit sich selbst spricht? Wer soll denn der andere sein? Ja, wer wohl? Das Ego ist der Teil, der die ganze Zeit labert, der die ganze Zeit Kommentare hat, der die ganze Zeit dich und andere verurteilt, der die ganze Zeit auch, wie sagt man, das ist das Gegenteil von Authentizität. Das ist der Witz dabei. Und Menschen, die auf Instagram gehen und einen Authentizitätsmontag machen, sind der Witz. Weil die meinen, wenn sie jetzt am Montag weinen, dann ist es echt. Authentisch ist das Gegenteil von Inszenierung. Auf Instagram ist alles inszeniert, als Beispiel. Alles. Da gibt es keine echten Menschen. Aber sie behaupten, sie seien authentisch. Das Ego ist der, der inszeniert. Alles. Drama, Inszenierung, Theater, Themen ohne Ende. Das Problem, das Problem, das Problem, noch ein Problem, noch ein anderes. Der ist ein Arsch, der ist ein Arsch, der ist ein Arsch. Und der hat mich so angeschaut und der hat mich so angeschaut und der ist blöd. Und mit dem möchte ich, oh, aber mit dem möchte ich was machen. Auch das ist Ego. Ah, oh, der ist so toll. So schön. Also es gibt auch das Gegenteil. Das ist nicht nur negativ.
Ja.
Das Ego kann auch künstlich positiv sein. Funktioniert auch, geht auch.
Und wie merke ich denn, wann ich wirklich authentisch bin?
Ist eine gute Möglichkeit, einfach davon auszugehen, nie.
Okay.
Ja, das ist der Anfang. Also be bevor man sich, bevor man irgendwie da anfängt, über sich selbst nachzudenken, als wäre man auf eine bestimmte Art und Weise weit gekommen. Grundsätzlich, ich bin nie authentisch. Und das ist ein guter Ausgangspunkt. Und da kann ich sagen, und wie geht das jetzt? Also wie könnte ich jetzt authentisch sein? Was wäre das denn? Hängt es wirklich damit zusammen, dass ich dem anderen die ganze Zeit sagen muss, wie scheiße ich ihn finde? Ist das authentisch, dass ich es ihm reinpresse? Ja, es gibt ja diesen Erfinder, in Anführungsstrichen, der Radical Honesty in Amerika. Und der wird halt von den ganzen Fernsehsendern die ganze Zeit eingeladen, nicht deswegen, weil er so eine geile Methodik erfunden hat oder weil er so ein toller spiritueller Lehrer ist, sondern weil die genau wissen, immer wenn sie den einladen und sie fragen ihn, ob er schon mal Crack geraucht hat und bei Nutten war, muss er ehrlich antworten. Und deswegen können die ihn jeden Scheiß fragen. Bist du für Hitler? Hast du schon mal, warst du schon mal, was war das Krasseste, was du mit der Prostituierten gemacht hast? Was weiß ich. Und das ist Ego. Ja, das ist die Sensationsgier des Egos. Das sagt, wow, krass, den kann ich alles fragen, der muss jetzt ehrlich sein. Das ist so bescheuert, also so unfassbar dumm. Das Ego ist richtig dumm. Aber checkt es natürlich nicht, weil es sich selber für extrem intelligent hält. Und das kann man nur schrittweise erfassen und schrittweise auch authentischer werden. Und das ist immer mir selbst gegenüber. Das hat nie was mit anderen zu tun.
Wir sind ja hier beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress und ich habe letztens bei dir gelesen, Freiheit ist gefährlich.
Aha. Ja.
Für wen oder warum ist Freiheit gefährlich oder für was?
Naja, es ist wahrscheinlich auch die Frage, was man unter frei und selbstbestimmt leben versteht und unter Freiheit versteht. Viele Menschen verstehen darunter nur die äußere Freiheit. Jetzt gab es ja sowas, jetzt haben wir ja sowas erlebt wie Lockdown. Und für manche war das nicht frei und selbstbestimmt. Ich kann dir gar nicht vorstellen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich die Zeit genossen habe. Für mich war das frei und selbstbestimmt. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe mir nichts vorschreiben lassen. Ich bin aber auch nicht mehr der Rebell wie früher, der alles herausfordern muss. Ja, also der die ganze Zeit irgendwo jemand sagen muss, dass er ein Arschloch ist. Und dann ergeben sich die Dinge einfach. Ja, dann will mein Biohändler gar nicht, dass ich eine Maske aufziehe, weil der halt ein cooler Typ ist. Und dann hat sich das erledigt. Und dann gehe ich halt nur noch bei dem einkaufen, was ich vorher schon gemacht habe. Also auch gar kein Problem. Und das ist aber nur der äußere Ausdruck. Also wir Menschen, wir verstehen das vollkommen falsch, wie Leben funktioniert. Wir denken von außen nach innen. Das heißt, wenn außen etwas passiert, geht es mir gut. Oder wenn außen etwas passiert, geht es mir schlecht. Und die Funktion ist aber umgekehrt. Mir geht es innen gut, also ist egal, was außen passiert. Mir geht es innen schlecht, also ist auch egal, was außen passiert. Und ein Teil der spirituellen Szene will daraus dringend ein Manifestationsding machen. Also die wollen sagen, ja, aber dann können wir das ja auch umdrehen. Und dann können wir sagen, wenn es dir gut geht, dann kannst du ja auch dieses Ziel erreichen. Und verstehen nicht, dass du, damit du in diesen Zustand kommen kannst, nicht mehr an äußere Dinge denken darfst. Weil dann bist du ja wieder abhängig von draußen. Und sie wollen da manifestieren und ein schönes Leben und einen tollen Partner und einen Wahnsinnsvilla und Sandstrand und Palmen und den ganzen Scheiß. Und das verkaufen sie dir dann auch wieder auf Instagram als Leben in Freiheit. Ist es nicht. Ist ein Witz. Ist auch zum gewissen Teil eine Verarschung, je nachdem, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht.
Was ist es denn für dich, ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Das ist mein Weg der letzten 18 Jahre. Hat nichts mit meinem äußeren Weg zu tun, hat nichts damit zu tun, wo ich wohne, hat nichts damit zu tun, ob ich Geld verdiene oder keins, hat nichts damit zu tun, was ich mache in dem Sinn, ob ich meine Berufung lebe oder nicht. Frei und selbstbestimmt bedeutet, eigentlich hast du so ein krasses Kongressmotto, da könnte ich mit dir die nächsten 5 Tage drüber reden. Frei und selbstbestimmt. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, wann bin ich nicht frei oder woher will ich überhaupt wissen, was Freiheit ist? Geht schon mal gar nicht, weil ich gar nicht weiß, wo ich hier bin. Es könnte sein, ich bin hier eingesperrt. Also das Erste ist schon mal, ich bin sowieso eingesperrt, nämlich im Körper. Das muss man erstmal checken. Also das ist nicht die Freiheit, die ich kenne. Ich kenne das von vorher nicht, aber mir ist klar, das ist eine Limitierung, das ist keine Freiheit, das ist ja schon limitiert. Und das Nächste, was ich dann checken muss, es könnte auch sein, dass ich rein in dieser Welt eingesperrt bin. Ja? Also dass ich auch örtlich bezogen, dass das ein Gefängnis ist, potenziell. Ich sage nicht, dass es so ist, ich weiß es nicht. Und dann stellt sich die Frage, was ist in dem Zusammenhang, was wäre in diesem Zusammenhang frei? Und wie kann ich überhaupt auch feststellen, ob es vielleicht noch ein anderes Gefängnis gibt? Und das andere Gefängnis, das es gibt, das tatsächlich existiert, ist das Trauma, ist die Programmierung, ist der Verstand, ist das Ego. Das ist das größte Gefängnis. Es gibt kein größeres. Das ist das, also dagegen ist das Gefängnis im Körper relativ harmlos und auch ein tatsächliches Gefängnis ist dagegen harmlos. Weil dein Verstand, dein Ego, deine Programmierung und dein Trauma diktieren, wie du denkst und handelst. Die sagen dir, wie dein Menschenbild ist. Ja, was hältst du von anderen Menschen? Sind die grundsätzlich gut oder sind die grundsätzlich böse? Wie bist denn du drauf? Also machst du alles richtig oder verurteilst du dich innerlich? Und das wird mir in der gesamten Szene, also nicht nur in der Spiritualität, sondern auch bei den ganzen Coaches, viel zu lapidar dargestellt, viel zu einfach. So, ja, brauchst halt ein besseres Selbstbild, musst halt positivere Dinge denken. Das geht bei einigen. Bei einigen funktioniert das. Aus meiner Sicht hauptsächlich bei denen, die wenig oder nicht stark programmiert sind. Bei allen anderen, die traumatisiert sind, die wirklich heftigste Programmierungen haben, die in der absoluten Negativität aufgewachsen sind. Das heißt nicht, dass die Eltern absolut negativ gewesen sein müssen, sondern gefühlt, die einfach eine negativ belegte Kindheit haben, vom Gefühl her. Die können nicht auf ein Wochenendseminar gehen und sagen, Chaka, das geht einfach nicht. Das wird nicht passieren. Du musst dann erstmal draufkommen, wie scheiße du eigentlich über dich und die anderen denkst. Und dann musst du draufkommen, ja Mist, diese Gedanken kann ich ja gar nicht verändern. Es gibt ja gar nichts, was ich machen kann. Ich würde ja gerne, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, ha, ich bin positiv und ich finde alle toll, weil das stimmt ja nicht, weil ich ja dann merke, und das ist auch eine Falle, dass ich mich selbst belügen müsste. Und das tue ich ja schon mein Leben lang. Und jetzt mache ich weiter damit, nur anders. Und ich müsste jetzt spielen. Das heißt, ich tue den anderen gegenüber positiv. Und ich bin mir sicher, dass jeder so jemand kennt. Oder vielleicht sogar sich selbst kennt. Dass er merkt, okay, shit, ich habe das nur gespielt. Ich war gar nicht positiv. Und ich habe zu meiner Freundin einfach gesagt, ah ja, das muss man positiv sehen. Das hat ja vielleicht auch was Gutes. Ja, aber deine Freundin kotzt gerade. Und du sagst, ihr siehst doch mal positiv, das ist doch alles nur eine Herausforderung. Das ist also, für mich ist das in vielen Bereichen einfach viel zu trivial. Ja, wird viel zu trivial dargestellt. Es ist viel intensiver, es ist viel krasser, das alles herauszufinden.
Und ist für dich Freiheit und Selbstbestimmtheit unterschiedlich oder hat es für dich ähnliche Nuancen?
Selbstbestimmung folgt der Freiheit. Es geht gar nicht anders. Es ist sogar so, über Selbstbestimmung komme ich nicht in die Freiheit. Weil Selbstbestimmung findet im Ego statt, wenn es dumm läuft. Ja, das sagt man, ich will aber. Ich will frei sein. Ich will keine Beschränkungen. Hört auf mit diesen Lockdowns. Ihr seid alle doof und so weiter. Ja. Das bringt gar nichts. Also man kann man ja beobachten, man braucht ja nur rausschauen. Und wir erzählen uns immer noch, und das ist etwas, was mich wundert. Bei 15-Jährigen wundert es mich nicht, bei 20-Jährigen auch nicht, bei 25-Jährigen, 30-Jährigen wundert es mich auch nicht. Ab 35 oder sowas spätestens oder 40 würde ich sagen, es wundert mich. Wenn du wirklich der Meinung bist, dass sich etwas verändert, weil du eine andere Partei wählst, demonstrieren gehst, protestieren gehst, eine Revolution anzetteln willst, eine neue Partei gründest. Vollkommen egal was. Also ich bin mittlerweile, glaube ich, über 40 und ich habe die Gründung der Grünen, glaube ich, mitbekommen als Kind. Ich war auf Demonstrationen gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen. Ich war auf Friedensdemos, wo wir uns alle die Hand gegeben haben und eine Kette gebildet haben. Ich habe gegen Atomkraft demonstriert. Ich habe gegen Müllverbrennung demonstriert. Ich war ein typischer Grüner, sozusagen im linksgrün versifften Haushalt aufgewachsen. Das stimmt nicht, es war nicht versifft bei uns. Es war total sauber, aber es war halt, es kam nichts anderes in Frage. Also FDP und CDU waren die Bösen. Und mittlerweile merke ich, nee, das ist nur eine andere Farbe. Und es kommt kein Retter. Es kommt einfach keiner, der dich rettet. Und das ist so was Lustiges, weil das macht auch das Ego, das projiziert es nach außen. Ja, das denkt, ein Retter, das wäre doch geil, wenn jemand kommt und dich rettet. Aber da stellt sich dann die Frage, ja, wenn das gehen würde, warum solltest du dann überhaupt leben? Wenn das nicht ein Inside-Job ist, wenn das nicht deine Aufgabe ist, herauszufinden, was mache ich aus dem Scheiß hier? Also ich kann es analysieren, kann sagen, okay, ist scheiße. Ist nicht geil. Es gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Hier muss was verändern, da muss was verändern. Ich würde alles anders machen. Also muss ich Bundeskanzler werden. Okay, denk nochmal nach kurz. Halt nochmal kurz inne. Schau dir an, was mit denen passiert ist, die das gedacht haben. Ich habe den Weg der Grünen mitbekommen. Ich habe Joschka Fischer mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass die SPD gewonnen hat nach 16 Jahren Kohl. Und ich habe gemerkt, dass die krassesten Sozialeinschnitte gemacht haben, die sich Kohl im Leben nicht hätte leisten können. Wenn man das nicht beobachten kann und da so tut, als nee, passt schon und jetzt müssen wir halt noch irgendwelche anderen wählen und man nicht merkt, dass sich jeder an das System anpasst, weil das die einzige Möglichkeit ist, in dem zu existieren, der hat halt was verpennt. Der hat es nicht gecheckt. Der checkt nicht, dass es nicht um die anderen geht. Es geht nicht darum, was man verändern müsste im System. Du kannst jetzt schon frei und selbstbestimmt leben. Und sogar außen. Das geht sogar außerhalb. Das Problem ist nur meistens, wenn du das nur außerhalb machst, also sagst, du gehst jetzt in ein anderes Land und dann machst du da dein Ding, ist das Grundproblem in dir nicht weg. Das bleibt. Du nimmst dich immer mit. Ja, also manche Menschen denken, ah, oh, wenn ich nur in einem besseren Land leben würde. Ich kann dir versichern, es gibt auch in anderen Ländern Arschlöcher. Stell dir das vor. Es gibt's. Ich habe es ausprobiert. Ich habe überall, wenn es notwendig war, Arschlöcher getroffen. Das ging. Und wir sind da in so einer komischen, im spirituellen Bereich, dann in so einer komischen Welt, wo dann viel so in die Richtung gemacht wird, so Richtung Wunschdenken, ja, oder einfach wegdiskutieren oder so tun, als ob. Wenn es echt ist, musst du nicht mehr so tun, als ob. Dann kannst du hinschauen, es darf auch wehtun und es ist trotzdem okay. Das ist ein Zustand, das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Weil wir so verhaftet sind mit unserem Schmerz und mit unseren Gefühlen, dass wir keinen Abstand davon haben. Und es muss auch nicht auf einmal passieren, das ist ja das, was sich viele vorstellen, die zum Beispiel den Wunsch nach Erleuchtung haben. Die denken dann, ja, hier einen großen Knall und das gibt es auch, aber halt sind nicht sehr viele, denen das so passiert. Und es gibt auch einen anderen Weg, es gibt auch den Weg von schrittweise, sich von dieser Anhaftung lösen, indem man die Gefühle bewusst wahrnimmt im Körper.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie ist denn der Weg, wenn es nicht ist über, ich wähle eine andere Partei, ich gehe auf Demos und so weiter und so fort? Ich fühle meine Gefühle im Körper.
Ja, das ist die einzige Übung, also nicht doch eigentlich die einzige, die ich von meinem Lehrer Samapan damals jetzt so haben bekommen habe. Ich habe damals die Tragweite dessen überhaupt nicht ergreifen oder begreifen können. Also ich habe das gar nicht verstanden. Ich wusste nur, es ist die Wahrheit. Und ich bin dabei geblieben, seltsamerweise, obwohl ich parallel auch versucht habe zu manifestieren und das hat auch nicht funktioniert. Oder ich habe mir die Frage gestellt, ah, das passt nicht zusammen. Die einen sagen manifestieren, die anderen sagen Hingabe. Mein Lehrer sagt Hingabe, alles fühlen. Das war teilweise so scheiße. Es war einfach so scheiße und so schlimm. Es waren so intensive Gefühle und es war eine Transformation, die sich nicht als Transformation anfühlt, sondern als vollkommener Abstieg. Es hat sich einfach nur die ganze Zeit angefühlt, als wäre ich am Arsch der Welt angekommen. Und gleichzeitig war es seltsamerweise ganz normal und es war schon, ich habe das innerlich über, ich habe das überhaupt nicht umrissen, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Das war, ich habe das so unter Zufall abgestempelt. Ich bin so irre manchmal. Ne? Ich denke, ja, war einfach Zufall. Ich habe Samapan, glaube ich, im Sommer 2006 kennengelernt und war dort beim Satsang in München und bin dann innerhalb vom halben Jahr habe ich mir Gran Canaria angeschaut für einen Monat und ein Dreivierteljahr später habe ich auf Gran Canaria gelebt. Und habe so getan, also das war einfach, das war tatsächlich auch vollkommen unabhängig von Satsang und allem. Ich dachte auch, das ist unabhängig von meine Gefühle fühlen. Ich hatte einfach diesen starken Wunsch, diesen wahnsinnigen Drang, ohne Frage und auch ohne Drama. Ah, was soll ich da arbeiten? Was soll ich da machen? Ich war pleite und ich wusste, ich will nach Gran Canaria. Da war aber dann gleichzeitig keine Überlegung, wie ich das finanzieren soll, organisieren soll. Es war einfach klar, ich schaue mir das einen Monat an, das kostet mich 1.500 Euro, jede Nacht 50 Euro. Und dann, danach kenne ich die Insel und dann weiß ich, wo ich dahin will. Und dann kenne ich die Zeitschriften und irgendwann habe ich eine Anzeige gefunden für die Wohnung für 150 Euro im Monat. Und das konnte ich mir dann mit meiner Freundin damals teilen. Für 75 Euro monatlich konnte man leben. Das war easy. Und ich habe einfach so getan, es hätte nichts damit zu tun. Also ich habe gedacht, ja, das ist halt so. Da ist man, und das war meine Freiheit. Das heißt, die innere Freiheit hat sich in kürzester Zeit schon äußerlich gezeigt. Habe ich aber nicht realisiert damals. Ich habe so gedacht, ja, aber das ist doch jetzt, ich bin halt pleite, deswegen bin ich hier. Also tatsächlich war das meine innere Freiheit, die so schnell eingetreten ist, dass ich es gar nicht verarbeiten konnte, dass ich mir einfach das Recht rausgenommen habe, pleite nach Gran Canaria zu gehen. Ich habe keine Einwanderungsbehörde gefragt. Ich habe da illegal gewohnt. Ich habe da nicht irgendwie einen Schein bekommen oder sonst irgendwas. Ich habe im Zelt und in der Höhle am Schluss gelebt. Und das hat sich von außen hat es ausgeschaut wie so ein Auswandererleben oder so ein Aussteigerleben. Wenn ich diese Reportagen anschaue, dann läuft mir immer ein Schauer über den Rücken. So hätte ich nie leben wollen. Aber ich hatte dieses Leben. Es hat sich nur nicht so angefühlt für mich, wie wenn ich eine Reportage anschaue. Es war für mich einfach mein Leben. Es war ganz normal.
Und du sagst, das ist einfach nur dadurch passiert, dass du angefangen hast, die Gefühle in deinem Körper zu fühlen.
Es ist das Einzige, was ich anders gemacht habe als vorher. Ich war vorher schon ein Freigeist und ein Querulant und ein Rebell, aber das hat mir bis dahin nie geholfen, sondern im Gegenteil, ich habe mir damit immer geschadet. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem ich Samapan getroffen habe, habe ich das für mich genutzt. Ich war nach wie vor rebellisch, weil ist ja klar, was sagt da dein Umfeld, wenn du sagst, so Leute, ich bin pleite, ich gehe nach Gran Canaria. Da ist keiner, der am Rand steht und jubelt. Also kein einziger. Ein Freund von mir hat gesagt, wenn das, was du machst, funktionieren würde, dann wären wir anderen ja alle blöd. Hätte ich so nie gesagt, aber. Und ich habe dort sozusagen gesellschaftlich, finanziell, beruflich vom Ansehen her, was immer man auch, wie auch immer man das sagen will, den äußeren Abstieg erlebt. Aber das war mein innerer Aufstieg. Ich habe gemerkt, das ist gar kein anderes Leben. Es ist einfach immer noch das gleiche Leben. Es ist anders. Und deswegen, das finde ich das ganz spannend, weil Menschen mir jetzt teilweise Kommentare schreiben, dass nichts zu haben ganz schlimm ist oder wenig zu haben und arm zu sein. Und die wissen gar nicht, was ich erlebt habe. Deswegen finde ich das extrem spannend, weil die sind sehr scheiße drauf manchmal, diese Menschen. Und das verstehe ich, weil ich war auch scheiße drauf. Aber ich weiß, es geht. Und ich weiß sogar, es ist besser als alles andere. Also ich würde mir kein anderes Leben wünschen, wenn mir jemand sagt, ja, aber du könntest statt diese Erfahrung gemacht zu haben, könntest du jetzt Multimilliardär sein. Dann sage ich, lass stecken, passt, alles okay. Ich bin froh, dass ich wäre auch jetzt bereit, wieder arm zu sein. Bin die ganze Zeit, also es gibt gar keinen, es gibt gar keinen Grund, es nicht zu sein. Es gibt gar keine Angst, etwas zu verlieren. Ich kann nichts mehr verlieren, das geht nicht.
Aber liegt es daran, dass du einfach so in dir angekommen bist, oder ich weiß nicht, wie du das selbst beschreiben würdest, dass du keine Angst mehr hast vor solchen Äußerlichkeiten?
Also wenn ich die Frage jetzt normal beantworten würde, würde ich sagen, ja.
Und wenn du sie nicht normal beantwortest?
Dann sage ich etwas, was sich so keiner sagen traut oder die wenigsten. Ich kenne zumindest nicht viele. Weil die Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten, meistens ein Verkaufskonzept haben. Das heißt, die überlegen ja, was kann ich dir beibringen, was kann ich den Zuschauern beibringen, damit die sagen, oh, bei dem buche ich was, ja, das ist geil. Will ich haben, damit bleibe ich in der äußeren Welt. Ja, damit bleibe ich da, dass ich denke, da kann ich was einkaufen und nach x Monaten hat sich dann alles verändert. Wenn, das ist so verrückt. Weil ich mich in dem Moment, wo du das fragst, über die gesamte spirituelle Szene, die so ist, total aufregen könnte, die alle sagen, oh, in dir ankommen. Hört bitte endlich auf mit dieser Scheiße. Es war doch bei euch auch nicht so. Bei keinem war es so. Es stimmt einfach nicht. Niemand hat eine bei mir ankommen Übung gemacht. Niemand. Irgendwann haben sie gemerkt, ihr Zustand hat sich geändert und das nennen sie jetzt halt bei sich angekommen sein. Ja, ich könnte es auch sagen. Ja, stimmt, ich bin bei mir angekommen, irgendwie. Was aber tatsächlich war, ist, ich habe meinen Lehrer ernst genommen, weil das für mich der erste authentische Mensch in meinem Leben war. Ich habe vorher keinen authentischen Menschen kennengelernt. Ich hatte nur, und es ist nicht böse gemeint, Lügner, Blender, Hochstapler und Menschen im Ego um mich herum. Und ich habe gemerkt, krass, der ist authentisch, das gibt es ja gar nicht. Aber ich habe nicht das Wort authentisch gedacht. Sondern ich hab nur gefühlt, ich habe gemerkt, da zieht es mich hin. Und obwohl ein Teil in mir rebelliert hat und sich gedacht hat, ah, ob das was bringt, das kann es ja auch nicht sein, ich weiß nicht, hat der so, also der hat sowas in mir geswitcht, was man nicht beschreiben kann. Das war für mich noch nie mal schön. Das war auch nicht schlecht oder hässlich. Das war einfach nur, das war ein massiver Switch in mir. Und der hat sofort stattgefunden. Der hat auch stattgefunden, als ich das erste Mal Osho gesehen habe, also gehört, im Video gesehen habe. Da habe ich gemerkt, krass, das ist es, was ist denn da los? Aber ich wusste gar nicht von Spiritualität, hatte ich keine Ahnung. Deswegen, ich habe mit Spiritualität nichts zu tun, weil ich war kein spiritueller Sucher. Ich habe nicht spirituell gesucht, ich habe weltlich gesucht. Ich wollte wissen, was soll der Scheiß hier? Das wollte ich mein ganzes Leben lang wissen. Was soll der Scheiß? Was machen wir hier? Warum? Wieso muss ich arbeiten? Warum Geld verdienen? Was soll der Kack? Aber nicht als linker Rebell, sondern einfach nur so, warum? Warum muss es so hart sein? Warum ist Geld verdienen so schwierig? Warum muss man dazu studieren oder irgendwas, eine Ausbildung machen? Ich habe einfach keine Antworten gehabt. Und Samarpan hat mir keine Antworten gegeben, aber er hat mir alle Antworten gegeben, indem er keine gegeben hat. Das ist verrückt. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Und das war ja ein, also einmal war es eigentlich ein krasser Einfall, so ein krasser Einschnitt in meinem Leben. Gleichzeitig war es so normal. Ich bin halt so zum Satz angegangen, habe online geschaut und habe dann gesagt, ja gut, dann fühle ich halt meine Gefühle, wenn der das sagt. Und da habe ich das halt einfach die ganze Zeit gemacht. Nicht nur zum Geburtstag und zu Weihnachten, wo es besonders scheiße ist mit den Eltern oder so, sondern auch an allen anderen Tagen. Und dann, wenn mich jemand verprügeln will und dann, wenn ich im Supermarkt an der Schlange ungeduldig werde. Egal wann, immer. Ich habe es einfach nicht mehr aufgehört. Und dann haben mich Menschen gefragt, ob ich meditiere und ich so, nö. Bis ich gecheckt habe, ja krass, okay, mein ganzes Leben ist eine Meditation. Nicht nur halbe Stunde in der Früh, halbe Stunde am Abend oder so. Und das ist eine ganz andere Entwicklung. Wenn ich dann hinterher sage, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich bei mir selbst, jetzt bin ich, hab ich meinen wahren Kern gefunden, dann ist es ein Gelaber. Dann ist es nicht echt. Es ist nur echt, wenn ich dir sage, nee, es war ein krasser Weg und gleichzeitig war es ein schöner Weg und gleichzeitig war es ein total normaler Weg. Es ist ein vollkommener Widerspruch. Ich hatte wahnsinnige Probleme, weil ich war ja pleite, ich hatte nichts mehr, ich hatte kein Geld mehr, null, keine Chance, Geld zu verdienen, weil ich so radikal war, dass ich gesagt habe, mir ist ab sofort alles scheißegal. Mir geht es nur noch darum, zu erfahren, was soll der Scheiß hier. Und ich will, ich weiß nicht, ob ich das so formuliert habe in mir, dass ich meiner Freude folge. Das war nicht der eigentliche Satz, aber dass ich mir einfach überlegt habe, ich will halt nicht irgendwo bei Lidl oder Aldi an der Kasse stehen das macht einfach keinen, das kann ich nicht, ich bin nicht der Typ dazu. Ich wollte eigentlich mein Leben lang selbstständig sein, aber das hat nie funktioniert. Also habe ich mich entschieden, gar nichts mehr zu machen, außer Rad zu fahren. Das war so sinnlos in dem Sinn. Also in der normalen Gesellschaft sagt da jeder, was soll denn der Scheiß jetzt mit 35? Oder mit 30, ich glaube, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich das nochmal Vollgas gemacht, nochmal Radsport. Und es war Geist, also Gran Canaria, geilste Zeit meines Lebens, unfassbar. Unfassbar. Ich habe gelebt wie ein Radprofi, aber kein Geld gehabt. Aber ich bin halt jeden Tag Rad gefahren wie ein Verrückter. Ich habe genau das gemacht, was ich mein Leben lang schon machen wollte.
Das ist schon sehr radikal, was du gemacht hast.
Ja.
Du hast auch mal gesagt, es muss ja nicht jeder diesen ganz radikalen Weg gehen, den du gegangen
Ja.
bist. Das ist jetzt vielleicht eine Erleichterung für alle, die zuhören. Wie kann ich denn erkennen, dass ich jetzt gerade voll aus der Programmierung raus handle? Und vielleicht so Step by Step irgendwie was verändern?
Also, auch da kannst du einfach davon ausgehen, du handelst immer aus der Programmierung heraus. Das ist die Grund, das ist einfach unsere Grund, wie nennt man das? Grundhaltung. Wir versuchen immer, allen alles recht zu machen, irgendwie alles. Wir versuchen nur aus programmierten Konstrukten unsere Welt aufzubauen, ja? Aber Stefan, man muss doch arbeiten. Ja, für die meisten stimmt es. Aber stell dir vor, es gibt auch Menschen, die arbeiten nichts. Ach so, ja, da, aber Hartz IV will ich nicht. Nö, es gibt auch Menschen, die haben kein Hartz IV und die arbeiten auch nichts. Ja, okay, du hast nicht geerbt, verstehe ich. Aber das hat was mit Fokus zu tun und mit Prioritäten setzen. Und dann hat es was mit Hingabe zu tun. Also das heißt, du kannst, jetzt ich sage einfach ein Beispiel, jeder muss es in seinem Leben übertragen. Wenn für dich Freiheit und Wahrheit das Wichtigste ist, dann muss es erstmal stimmen, dass es wirklich das Wichtigste ist. Und dann kannst du es überprüfen. Bist du bereit, dafür alles aufzugeben? Wenn das nicht der Fall ist, dann interessierst du dich gar nicht für Wahrheit und Freiheit. Du interessierst dich nur dann, wenn du bereit bist, zu sagen, ja, Stefan, ich bin bereit, mein Leben dafür zu geben. Das klingt für die meisten, oh, ja, also ich weiß, ich muss es so hart sein, können wir nicht ein bisschen kuscheln und ein bisschen auch mit Kerzen machen und einen schönen Altar in meinem Zimmer und warm soll es ja auch sein im Winter? Ich muss ein geiles Beispiel erzählen, weil die Menschen nicht verstehen, was es bedeutet, weil wir so schnell in den Widerstand gehen, zu dem, was ich zum Beispiel sage oder auch andere spirituelle Lehrer, dass nicht verstanden wird, das Konzept einfach, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt jetzt Menschen, die müssen kalt duschen, weil sie sich das nicht mehr leisten können.
Ja.
Ich dusche seit 15, 20 Jahren kalt, weil ich es will. Ich könnte es mir leisten. Früher nicht so sehr, jetzt kann ich es mir viel mehr leisten als früher. Ich könnte jeden Tag, den ganzen Tag die warme Dusche laufen lassen, einfach nur zum Spaß. Ich könnte es mir leisten, ich mache es aber nicht. Das ist eine Frage der Wahl. Das ist eine Frage des Willens. Das ist eine Frage, wenn du das machst als Zwang und sagst, oh, scheiße, schlimm, dann ist es scheiße und schlimm. Es gibt welche, die machen Eisbaden, weil sie sagen und denken, das ist gesund. Das heißt, dieser eine Switch im Kopf führt dazu, dass du denkst und sagst, ah, okay, Eisbaden ist gesund, also dusche ich jetzt kalt. Und das ist für dich die Freude. Das ist, also auch wenn es hart ist, vielleicht ist es trotzdem dein Morgenkick und auch dein Abendkick. Und das macht den Unterschied. Das heißt, zwei Menschen erleben die ganz gleiche Sache. Beide duschen kalt. Der eine hat ein Hobby und einen Sport und der andere sagt, oh, ich bin so arm, es ist so schlimm. Dass das geht, müsste einem zu denken geben, dass das möglich ist, dass zwei Menschen die gleiche Sache erleben in zwei vollkommen verschiedenen geistigen Zuständen.
Ja, der eine will es ja und hat sich dafür entschieden und der andere will es nicht und wird
Genau.
durch äußere Umstände dazu gezwungen.
Genau. Das bedeutet, Hingabe ist immer der Weg.
Hingabe an den Moment und Akzeptanz. Das ist ja eigentlich auch Akzeptanz.
Genau, aber das kannst du nicht, solange du halt denkst, dass das nur ein Trick ist. Solange du das so behandelst, als wäre das, naja, das mache ich jetzt für 2 Wochen und dann muss es gut sein. Sondern das musst du halt auch für 2 Jahre oder für 20 Jahre machen. Und dann kommt noch was dazu. Wir sehen die Möglichkeit nicht. Wir können die Möglichkeit nicht sehen, weil wir programmiert sind. Und weil wir den falschen Fokus haben. Es gibt da so ein Beispiel, wenn du zur Arbeit fährst und du kommst an und dein Chef fragt dich, wie viele Porsche hast du gesehen auf dem Weg? Dann sagst du, keine Ahnung. Vielleicht kannst du dich an einen, der besonders laut war, erinnern und die anderen 3 oder 15 hast du nicht gesehen. Wenn er dir am nächsten Tag sagt, hey, heute achte mal drauf, wie viele Porsche dir entgegenkommen oder wie viele Porsche du auf dem Weg triffst, findest du jeden einzelnen. Und du hältst extra Ausschau und schaust ganz genau, ah, war das ein Porsche oder vielleicht doch irgendein anderes. Wir können aber gar nicht, wir wissen gar nicht, was dieses Auto ist. Also wir kennen diese ganzen Autos gar nicht. Wir laufen die ganze Zeit durch die Welt, ohne eine Ahnung von den Möglichkeiten zu haben. Und ich sage ein sehr konkretes Beispiel für das, was ich jetzt gerade allgemein gesagt habe. Ich bin 2017 nach Zypern. Und habe dort meine Firma gegründet, meine, wie nennt man das? Ich weiß schon gar nicht, Citizenship, also bin dort Einwohner von Zypern sozusagen. Und mein Anwalt, der mir dort geholfen hat, sagt, erklärt mir das, wie das dort funktioniert, dass man auf Zypern, wenn man eine große Pleite in Deutschland hingelegt hat, dass es da viele Menschen gibt, die haben in Deutschland Millionen Schulden und die leben jetzt auf Zypern problemlos. Ich so, okay, krass. Okay, das klingt ja schon mal sehr krass. Und dann sagt er, ja, und andere bringen sich halt um. Und ich so, okay, irre. Das ist mir nicht klar gewesen. Es gibt Menschen, die gehen pleite Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwo, Europa. Und die Schuld, die sie damit auf sich geladen haben, ist so schwer für sie, dass sie sagen, das kann ich eh nie wieder zurückzahlen, ich bringe mich lieber um. Es gibt aber Möglichkeiten. Ich habe erst gestern einen Filmausschnitt gesehen von einem amerikanischen Typen, ich glaube, das ist irgend so ein Kämpferfilm, irgendein Boxerfilm oder sowas. Und der geht zu seinem Banker und der bittet halt um Aufschub, Zahlungsaufschub und dann merkt er halt, okay, das funktioniert nicht, er bekommt keinen. Und dann sagt ihm der Banker, hey, hast du schon mal an Insolvenz gedacht? Das ist heute kein Ding mehr, das ist keine Sache der Ehre, das lässt sich alles problemlos bewerkstelligen, kann man ganz leicht machen. Und da merkst du so, sein Stolz verbietet es ihm, die Insolvenz anzunehmen. Er hätte gern Zahlungsaufschub, er will das lieber ordentlich zu Ende bringen, weil sein Stolz ihm das verbietet. Stolz ist eine der sieben Todsünden, glaube ich, ne? Das geht auch für sich selbst. Ich bin zu stolz, das will ich nicht. Und das ist total verrückt, weil das bedeutet, wir schließen Dinge einfach aus aufgrund unserer Programmierung. Ich bin zu stolz. Das geht nicht. Ich kann das nicht zulassen, ja? Oder, wie im Beispiel von Zypern, ich krieg's nicht mit, ich weiß es gar nicht, ich gehe einfach davon aus, damit ist Deutschland wie mein Gefängnis. Und es klingt jetzt irgendwie schlimm und wie ein Vorwurf, aber das ist ja de facto so. Wenn ich denke, ich muss hier bleiben und die einzige Möglichkeit, die ich habe, dem zu entkommen, ist der Selbstmord. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe das schon bei dieses Gefängnis, um das weiter zu illustrieren. Ich habe das schon bei Obdachlosen nie verstanden. Die sind teilweise ihrer Geburts- und Heimatstadt treu. Im Winter. Und ich so, Alter, das Flugticket nach wohin auch immer, Gran Canaria, Teneriffa, Malediven vielleicht nicht, keine Ahnung. Irgendwas, es kostet 70 Euro, 90 Euro, vielleicht kostet jetzt 150. Dann bettel dir das halt noch zusammen, aber dann leb halt wenigstens unter der Sonne, wo es warm ist. Du bist doch nicht auf München angewiesen. Aber sie bleiben dort. Ich verstehe es nicht, weil ich war einer von ihnen. Und ich habe das beste Leben aller Zeiten gelebt. Nicht, weil mir irgendwie Hummer, Kaviar, Schrimps und alles irgendwie links und rechts reingeflogen sind, sondern weil ich unter Gottes heiliger Sonne gelebt habe. Und es war warm, das ganze Jahr. Es gab zwei, dreimal Regen, Starkregen im Winter, da muss ich halt dann aus der Höhle fliehen, weil die überschwemmt war und dann bin ich halt irgendwie runter an den Strand und haben wir dort in irgendwelchen Unterkünften gelebt, die halt, wahrscheinlich war das eine Art Hausbesetzung. Aber da steht so viel leer, das kriegt keiner mit, wenn man da mal in der Küche übernachtet. Aber ich glaube, wir hatten sogar einen Schlüssel, aber frag mich nicht, woher.
Ja, also eigentlich geht es ja darum, dass man so ein bisschen die Augen aufmacht und mal guckt, was es sonst noch für Möglichkeiten vielleicht einfach gibt.
Ja, und das mit dem Augen aufmachen ist halt schwierig, wenn du nicht bereit bist, wirklich alles aufzugeben, alles zu geben für diese Freiheit.
Ich habe so das Gefühl, wir sind irgendwie an einem guten Punkt angekommen. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir wichtig ist, was noch raus muss?
Mir geht es vor allem darum, dass es ein innerer Weg ist und dass es die meisten nicht verstehen. Ich verstehe das, also das Problem ist ja das, wenn es dumm läuft, schauen viele Menschen zu, die diesen starken Drang haben nach Freiheit und Selbstbestimmung und den äußerlich ausleben. Also das heißt, die gehen dann demonstrieren, die legen Petitionen ein. Mir war nicht klar, dass ich so ein Anarchist bin und mir war auch gar nicht klar, dass es so eine anarchistische Szene gibt. Ich habe das erst in den letzten Monaten entdeckt und habe dann gesehen, dass ich schon vor Jahren lauter Anarcho-Zitate rausgehauen habe und das war mir aber gar nicht klar, weil ich mich eben nicht identifiziere mit einer Szene, weil mir das nichts bedeutet. Ich habe das früher gemacht. Ich habe gedacht, ich bin Rohköstler und jetzt bin ich in der Rohkostszene und dann bin ich Mountainbiker und ich bin in der Mountainbike-Szene und jetzt bin ich spiritueller und jetzt bin ich in der spirituellen Szene und da sehe ich mich überhaupt nicht. Obwohl ich natürlich mir klar ist, dass das, was ich mache, ist natürlich der spirituelle Weg, das, was als spiritueller Weg bezeichnet wird, aber halt vollkommen auf meine Art, eigene Art und Weise, also ohne dass ich im Widerstand mit jemand sein muss, ich rede niemand nach dem Mund, ich wiederhole nichts, ich habe keine Lehrbücher auswendig gelernt, ich kann dir nicht sagen, was spirituell richtig und falsch ist, weil es das nicht gibt, weil das ja eben genau die Freiheit ist. Und trotzdem war ich froh, einen Lehrer zu haben, der mich immer wieder auf die Freiheit hinweist. Und die größte Freiheit, die du hast, ist die Freiheit, diesen Moment, wie er jetzt ist, so zu akzeptieren, wie er ist. Nicht runterschlucken, hart sein, sonst irgendwas, sondern das zu erleben, was du jetzt gerade erlebst. Bedingungslos und frei von dem Urteil darüber. Und das ist ein Hardcore-Weg, weil wir haben immer ein Urteil über unseren aktuellen Zustand. Gerade bin ich krank, das könnte ich scheiße finden. Gestern hatte ich Schmerzen, könnte ich scheiße finden. Ich könnte immer alles irgendwie blöd finden, nicht so optimal. Ja, trotzdem habe ich jetzt Spaß bei dem Gespräch. Also, wir haben immer diesen Fokus als erstes auf der äußeren Freiheit und wir denken, durch Selbstbestimmung werden wir frei und wir müssen auch unsere, vor allem denken wir wären innerlich schon frei und jetzt müssen wir diese Freiheit auch da draußen finden. Das ist ein totaler Witz. Da weiß ich schon, wenn das jemand denkt und behauptet, dass er innerlich nicht frei ist. Wenn du innerlich frei bist, ergibt sich der Rest komplett von alleine. Da brauchst du nicht mehr manifestieren, weil Hingabe ist das Gleiche. Das kommt nur von der anderen Ecke. Die treffen sich beide hier. Jemand, der wirklich manifestiert, weiß ganz genau, was Hingabe ist. Jemand, der sich hingibt, weiß, was Manifestation ist. Weil jemand, der sich hingibt, dem ist ja egal, was passiert. Dann hat er das manifestiert, das ist auch okay. Jemand, der manifestiert und die Manifestationsanleitung richtig liest, in der drin steht, dass du dich schon so fühlen können musst, wie am Ziel angekommen, der weiß, dass die Manifestation überflüssig ist. Das ist auch Hingabe. Aber der Verstand kriegt es nicht auf die Reihe. Er sagt, ja, Stefan, also ein bisschen was Schönes will ich schon noch haben im Leben. Ja, dann musst du das machen. Und dann musst du das so lange machen, bis du erkennst, dass es vielleicht nicht das Richtige war. Oder du erkennst, es ist das Richtige und dann tust du die ganze Zeit irgendwie ein schönes Leben haben. Das geht. Manche schaffen das. Es sind aus meiner Sicht nicht viele. Und vor allem ehrlich und authentisch, wenn sie ehrlich und authentisch berichten würden, ist immer irgendwo etwas im Hintergrund, wo man merkt, ah, okay, da redest du, als hättest du es total drauf. Und in dem Bereich, ne? Meine Freundin, das darf ich nicht sagen. Nicht wegen meiner Freundin, sondern wegen. Es gibt Instagrammer, ja, die sagen, sie haben jetzt den richtigen gefunden. Dann kriegen sie auch ein Kind von dem und nach 2 Monaten ist wieder vorbei. Und die tun aber während der Zeit, während sie ihn gefunden haben, so, als wäre das der Mr. Optimal und Right und alles ist der Wahnsinns-Scheiß. Ja, es ist einfach, sie haben das geilste Leben aller Zeiten. Es ist so schön. 3 Monate später haben sie schon den nächsten und nochmal 3 Monate später ist der nächste schon wieder mit der nächsten Influencerin zusammen und kriegt mit deren Kind. Da stimmt was nicht. Ich meine damit nicht, dass man so nicht leben kann. Man kann so leben. Ich meine damit, was kommuniziert wird.
Ja.
Und es wird kommuniziert, als wären sie die Königinnen der Welt und sie hätten Manifestation drauf wie sonst was. Ja, und jetzt ist der Mann wieder weg. Also doch keine Happy Family. Ja, dumm gelaufen. Also wo ist deine Manifestation? Red halt nicht so, tu halt nicht so, als ob du alles im Griff hättest. Hast du doch nicht, ist doch offensichtlich. Aber wenn die halt so überzeugt tun und so überzeugt reden, das fühlt sich dann halt auch gut an, wenn jemand so selbst so zuversichtlich ist
Ja.
und so überzeugt von sich selbst, weil das hätte man selber gern. Ja, das fühlt sich irgendwie gut an, das wirkt anziehend. Und dann denkt man, ah, die hat's drauf, da gehe ich hin. Und wenn man ehrlich ist und sobald man hinter seine eigenen Kulissen schauen kann, kann man immer, ohne persönlich dort zu sein, hinter die Kulissen der anderen schauen. Und man wird den gleichen Scheiß dort finden wie bei sich selbst. Immer. Es gibt in dem Sinn kein perfektes Leben, was einem vorgespielt wird. Das gibt's nicht.
Ja.
Es gibt immer einen Fehler, der irgendwann keiner mehr ist. Aber das ist ein Weg. Es geht nicht von heute auf morgen.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Super gerne.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.